Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Sandy aus Großbritannien, die bleibt weiter optimistisch, auch wenn das für sie als Remainerin echt nicht einfach ist gerade.
Theresa May's deal was thrown out and leaving without a deal was also thrown out, which in my view, perhaps I'm being over-optimistic, in my view, that's edging us towards another vote on Brexit. So I'm quite optimistic.
Wir haben Sandy gestern getroffen vom britischen Parlament und sie hofft eben, dass es nach all den Neins in dieser Woche zum Brexit vielleicht doch noch ein neues Referendum gibt. Wer kann das schon mit Sicherheit einschließen oder ausschließen? Kein Brexit mit, kein Brexit ohne Deal. Dafür soll es aber eben eine Aufschiebung geben des Austritts aus der EU weiter nach hinten. Mann, was für eine Woche, oder? Was ist los gewesen? Wie hat das britische Parlament abgestimmt? Wir liefern nochmal den Überblick. Heute am Freitag im frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 15. März. Ein weiteres Thema, eine Jeans. Und zwar eine Jeans, die ein Leben gerettet hat. Das von Arne Murke nämlich. Der ist über Bord gegangen von seinem Boot und hat schon gedacht, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen für mich.
Ich habe quasi wirklich mein Leben nochmal in Gedanken durchgespielt und habe ja echt nicht mehr wirklich große Chancen ausgerechnet. Ich habe immer aber gedacht, du wirst halt alles versuchen, um möglichst lange über Wasser zu bleiben und halt vielleicht irgendwann gerettet zu werden. Aber wirklich große Chancen habe ich mir da nicht ausgerechnet, ehrlich gesagt.
Wie die Jeans von Arne ihm dann doch noch das Leben gerettet hat. Das erfahrt er in der kommenden halben Stunde. Außerdem geht es um die Anschläge in Christchurch in Neuseeland. Was wir bisher wissen, was bisher bekannt ist, auch das in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und es ist das Thema heute an diesem Freitag, der Angriff auf zwei Moscheen in Neuseeland mit vielen Opfern. Mindestens 49 Menschen sind in Christchurch durch Schüsse ums Leben gekommen. Viele weitere sind verletzt worden. Ronald Menn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Die Taten sind jetzt fast 18 Stunden her. Was genau hat sich da in Christchurch abgespielt?
Also der Angriff auf die Al-Nur-Moschee in der Innenstadt, die hat sich um die Mittagszeit ungefähr abgespielt. Während des Freitagsgebets kam da ein bewaffneter Mann mit kugelsicherer Weste in diese Moschee, fängt an zu schießen mit einer Schnellfeuerwaffe. Zu diesem Zeitpunkt halten sich in dem Gebäude etwa 300 Menschen auf und die Polizei findet später insgesamt 41 Leichen in und vor der Moschee. Und wenig später sind etwa 6 Kilometer von diesem Tatort entfernt in einer zweiten Moschee Schüsse gefallen. Dabei sind mindestens 7 Menschen getötet worden, ein weiterer starb später im Krankenhaus und insgesamt liegen in den Krankenhäusern auch noch 48 Menschen mit zum Teil schweren Schussverletzungen.
Was weiß man denn bisher über die Hintergründe dieses Angriffs, der Angriffe?
Erst relativ wenig. Die Polizei wollte bisher nicht sagen, wie diese Angriffe auf die beiden Moscheen miteinander zusammenhängen, ob es überhaupt so etwas wie eine koordinierte Attacke gibt. Darüber gäbe es einfach keine Informationen, hieß es bei der Polizei. Die Polizei will nicht einmal sagen, ob dort in dieser zweiten Moschee derselbe Mann geschossen hat oder ob es andere waren. Bestätigt ist allerdings, dass 3 Verdächtige festgenommen wurden. Als Haupttäter gilt ein 28-jähriger Australier. Er hatte den Angriff auf die erste Moschee anscheinend live ins Netz gestreamt über eine Helmkamera. Und die beiden anderen, die wurden festgenommen, weil sie Schusswaffen dabei hatten und an ihren Autos waren auch Sprengsätze.
Was weiß man über diesen mutmaßlichen Haupttäter?
Ja, da kursieren natürlich viele Gerüchte und Spekulationen. Bestätigt ist, wie gesagt, dass der Mann Australier ist. Das hat Australiens Premier Scott Morrison bestätigt. Er beschrieb den Mann als extremistischen, rechtsgerichteten Terroristen. Er soll die Tat lange geplant haben. Im Netz gibt es auch so eine Art Hassmanifest, 74 Seiten, in dem deutlich wird, dass der Angriff Muslimen gilt. Der 28-Jährige selbst beschreibt sich in diesem Manifest als weißen Nationalisten und Faschisten, der Einwanderer hasst. Und Terrorexperten sehen auch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Manifest, das der norwegische Massenmörder Anders Breivik verfasst hat, um seinen Terroranschlag zu rechtfertigen. Und der Text bezieht sich auch auf Breivik. Aber ob dieses Manifest tatsächlich von dem festgenommenen Australier geschrieben und ins Netz gestellt wurde, auch das will die Polizei bisher nicht sagen. In dem Manifest allerdings ist tatsächlich von dieser zweiten Moschee, in der geschossen wurde, die Rede und sogar auch noch von einer dritten Moschee, die wird da als Ziel genannt.
Wie geht denn jetzt diese Stadt, also Christchurch, wie geht Neuseeland mit diesem Anschlag um?
Also Christchurch war stundenlang lahmgelegt nach dieser Attacke. Geschäfte blieben geschlossen, Schulen und öffentliche Gebäude wurden abgeriegelt. Das ist inzwischen aufgehoben, aber die Polizei rät trotzdem zur Vorsicht. Auch landesweit bleibt die Alarmstufe hoch. Die Polizei spricht von einem nie dagewesenen Ereignis. Vor allem Muslime wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Moscheen sollen erstmal geschlossen bleiben. Und Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einer der dunkelsten Stunden für Neuseeland. Es sei klar, dass man das nur als Terrorangriff bezeichnen kann.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
Auch weltweit herrscht Entsetzen und Bestürzung über diese Tat. Es gibt viel Anteilnahme. Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel sagte, die Attacke sei gegen Muslime gerichtet und damit auch ein Anschlag auf die neuseeländische Demokratie. Auch Länder wie die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Indien, Israel und die Türkei verurteilten die Attacke und drückten Neuseeland ihre Solidarität aus.
Weltweite Trauer und Entsetzen nach den Moscheeangriffen in Neuseeland. Die Infos, die aktuellen und alles, was bisher bekannt ist, hatte Ronald Menn für euch aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der mutmaßliche Terrorist von Neuseeland hat ja ein Live-Video seines Anschlags über Facebook verbreitet und offenbar seine Tat vorher auch angekündigt, unter anderem auf einer Plattform, die kennt man unter dem Namen 8chan oder Infinite Chan. Was ist das für eine Plattform? Was passiert da? Wer nutzt die aktiv und wofür eigentlich? Markus Richter kann uns mehr dazu sagen. Er ist Journalist, kümmert sich besonders um digitale Themen. Markus, was ist das für eine Seite?
Also erstmal vielleicht ganz wichtig, was ist das nicht? Nämlich ein soziales Netzwerk, sondern es ist was ganz Altes vom Design her, könnte man sagen. Ein sogenanntes Imageboard, wo man meistens komplett anonym Bilder und dazu Nachrichten hinterlassen kann. Auch nichts streamen oder so. In diesem Fall, der Livestream war ja bei Facebook. Mhm. Bei 8chan gab es ja nur den Link. Und das ist auch alles komplett unorganisiert. Es gibt keine zentrale Ordnung, kein ordentliches Archiv. Jeder Nutzer kann ein neues Board aufmachen. Und theoretisch gibt es da inhaltlich alles. Praktisch ist das aber so eine Sammelstelle für Extreme. Ich war da vorhin nochmal unterwegs und es geht jetzt natürlich um diesen Anschlag in Christchurch. Ganz viele Verschwörungstheorien. Wo kann ich das Originalvideo nochmal runterladen, wird da gefragt. Und man trifft auch sofort auf jede Menge Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, ist alles sofort da. Es ist auch einer der wenigen Plätze, wo Gamergate, eine frauenfeindliche Bewegung, immer noch eine prominente Rolle spielt. Zur Erinnerung, das waren Leute, die haben gesagt, sie würden für unabhängigen Spielejournalismus sein. Aber dann wurden unter diesem Label vor allem Leute belästigt, bedroht und verfolgt. Und 8chan ist also, könnte man sagen, sowas wie die dunkle Ecke des Internets. Etwas, wo man lieber nicht hin will. Da gibt es normale Diskussionen, zumindest vom Titel her. Über den Film Captain Marvel wird gerade diskutiert. Aber das ist dann eher so eine Erinnerung, okay, das sind tatsächlich echte Menschen, keine irgendwie Aliens oder Roboter, aber es ist schon eher schlimm. Und das Spannende ist, man muss bei 8chan eintauchen. Ja, wenn man verstehen will, was da passiert, dann muss man mal 1, 2, 3 Stunden da mitsurfen und dann ist man schon drin in diesem Sumpf.
Ich stelle es mir vor wie so eine riesengroße, im Endeffekt sehr unsortierte Pinnwand mit so expliziten Inhalten, anonyme Poster, und der Name erinnert ja auch ein bisschen dran und daran muss ich eben auch direkt denken. 8chan klingt ein bisschen wie 4chan, also eine Seite, die eigentlich ganz ähnlich funktioniert, oder ist es anders?
Nee, also technisch ist es zumindest genau dasselbe. Und 8chan und Gamergate und 4chan hängen zusammen, weil auf 4chan hat man irgendwann angefangen, die schlimmsten Morddrohungen, die schlimmsten Vergewaltigungsdrohungen zu moderieren, und daraufhin wurde 8chan, das gab es da schon, aber daraufhin wurde es wirklich berühmt, und oberster Grundsatz ist keine Zensur. Für nichts. In einem Interview mit Motherboard hat der Besitzer Jim Watkins mal zu verstehen gegeben, das Einzige, was er runternehmen lässt, sind Urheberrechtsverletzungen, die können nämlich teuer werden, aber alles andere lässt sich dort gut finden.
Das ist ja wirklich der totale Wahnsinn. Also ich finde es einfach totaler Wahnsinn, sich hinzustellen als Betreiber der Seite und eben zu sagen, hier darf alles stehen, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und so weiter. Also was sind das für Leute, die das so aktiv nutzen? Ist es zu einfach zu sagen, das sind einfach Spinner, ja weiß ich nicht, Faschisten, Rechtsextreme, oder wie ist es?
Das ist wirklich super schwer. Also gerade ja, weil das alles anonym ist. Du kannst ja nicht mal sagen, kommt der eine Post, der sich auf einen Vorpost bezieht, von demselben, oder ist jemand ganz anderes. Vom Eindruck her würde ich sagen, das sind vor allen Dingen Menschen, die Spaß darum haben, Grenzen zu überschreiten. Das wirkt wirklich wie so halbstarke Jungs, und ich sage jetzt absichtlich nur Jungs, die um alles in der Welt verletzen wollen. Es passiert also ganz viel sogenanntes Shitposting, also Posts, die nur dazu dienen zu provozieren. Und dieses Provozieren geht halt am besten gerade mit rassistischen, rechtsextremen und sexistischen Ansichten. Ich habe heute keinen Bildschirm ohne islamophobe oder antisemitische Bemerkung gesehen, aber du kannst nie sagen, ist das jetzt echt oder nur fake?
Ist 8chan dann damit, ist das ein Einzelfall? Also ist das so die einzige dunkle Stelle im Netz?
Nee, es gibt immer wieder Plattformen, die aus ähnlichen Gründen entstehen und Meinungsfreiheit rufen, aber meinen, hier könnt ihr eure extremistischen Ansichten rausposaunen. Letztes mir präsentes Beispiel ist gab.ai, das auch Twitter für Rassisten genannt wurde. Dem wurde mittlerweile die Unterstützung für alles entzogen, also da gibt es keine App mehr für, keine Bezahldienste. Und 8chan ist auch so ähnlich, gibt es nicht mehr in der Google-News-Suche und gibt es nicht auf Patreon. Es gibt so eine dunklen Ecken mehrfach, die wird es auch immer geben. Es ist gut, wenn sie möglichst wenig Strahlkraft haben.
Markus, danke, dass du uns mal 8chan ein bisschen näher erklärt hast. Markus Richter ist Journalist, kümmert sich besonders eben um digitale Themen und hat uns noch mal mehr dazu erklärt, wie 8chan funktioniert. Der mutmaßliche Terrorist von Neuseeland soll seine Tat dort angekündigt haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute überall Fridays for Future Demos. Natürlich auch in Deutschland. In 200 Städten ist da demonstriert worden. Allein in Berlin waren zwischen 15.000 und 20.000 Schülerinnen, Studierende dabei. So schätzt das die Polizei ein. Diese ganze Bewegung ist ja schon sehr geprägt davon, wie überzeugt und wie on fire die ganzen Demonstranten sind. Ne? Eben völlig davon überzeugt, dass sie das Richtige tun. Und das Ziel ist natürlich mehr und besserer Klimaschutz. Wie kann so eine globale Bewegung so stark und so einflussreich werden, dass die Politik zwangsläufig irgendwann darauf reagieren muss? Also ich sag mal so, laut sein und schreien schadet auf jeden Fall nicht.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Es ist überwältigend, wie viele gekommen sind. Im Invalidenpark, einer Grünfläche zwischen den Ministerien für Wirtschaft und Energie und dem für Verkehr, recken tausende Kinder, Jugendliche und auch Studierende ihre selbstgestalteten Plakate in die Höhe. Darauf machen sie ihrem Ärger über die aktuelle Klimapolitik Luft.
Es gibt keinen Planet B. Wir wollen einen weißen Winter.
Should we end like the dinos?
I like school, I love nature and I need future.
Bei mir steht CO2-Steuer statt NOx-Steuer, weil ich für eine CO2-Steuer und gegen die Politik von Verkehrsminister Scheuer bin.
Ein paar Studierende nutzen die willkommene Abwechslung, heute mal nicht an ihrer Bachelorarbeit sitzen zu müssen. Aber vor allem sind viele Grundschüler da, meist mit einem Elternteil im Schlepptau. Einige werden einen Fehltag kassieren. Es sieht aber so aus, als ob jede Lehrkraft dieses Engagement anders gewichtet.
Wir gelten als Schulschwänze, aber es ist uns eigentlich egal, weil wir machen es ja für unsere Zukunft. Also
unser Lehrer hat uns unterstützt, weil er das Projekt auch gut findet.
Und es geht ja um unsere Zukunft, also findet er es auch ganz okay, dass wir streiken und sozusagen und demonstrieren.
Und am Samstag holen wir das nach, was im Unterricht passiert ist.
Und es wird uns natürlich auch gesagt, so, ja, wir sollen nicht hin, weil die Schulpflicht wichtiger ist.
Wir kriegen jetzt zum Beispiel eine unentschuldigte Fehlstunde eingetragen, aber es ist halt unsere Zukunft und wenn wir nichts machen, dann macht halt keiner was.
Eine Frau hält ein großes Schild hoch, auf dem sie sich über die Verkehrsminister lustig macht. Rechts und links von ihr ihre drei schulpflichtigen Kinder.
Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich die Entschuldigung formuliere und die Lehrer, zumindest von meinem Sohn, haben das gleich im Sekretariat prüfen lassen und gemeint, es wäre okay, wenn es eine Ausnahme bliebe. Und das ist jetzt für uns das erste Mal und es wird wahrscheinlich nicht jeden Freitag möglich sein, weil ich mir dafür jetzt extra freigenommen habe von der Arbeit. So, aber für dieses eine Mal sind wir ganz froh, dass wir sozusagen auch den Segen der Lehrer haben.
Nach Angaben der Veranstalter gab es heute in mehr als 50 Ländern Klimaschutzkundgebungen. Aber wie kann diese auch sehr emotionsgeladene Bewegung eine nachhaltige und politikverändernde Entwicklung nehmen? Die meisten können nicht jeden Freitag demonstrieren.
Das Problem ist immer, wir haben halt immer freitags Mathe und wir sind jetzt kurz vorm MSA und deswegen können wir da nicht immer rausgehen. Wenn wir die ganzen Fehlstunden auch eingetragen bekommen, wird man dann auf dem Zeugnis auch sehen. Leider trauen wir uns das jetzt nicht, das alles so zu machen.
Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, ob wir das Gefühl haben, dass wir wirklich etwas bewirken können. Wenn wir jetzt in 4 Wochen das Gefühl haben, die Politik hat noch nicht umgeschwenkt, sondern macht noch so weiter, dann glaube ich schon, dass das verpufft, weil dann hat man es probiert, aber irgendwie sind wir doch nicht Teil des Lösungswegs.
Der Protestforscher Simon Theune von der TU Berlin sieht das Potenzial der Fridays for Future Demos vor allem darin, dass es gerade in Deutschland so ein gutes Netzwerk von Umwelt- und Klimaschutzverbänden gibt und nun sogar 12.000 WissenschaftlerInnen die Protestierenden unterstützen.
Ich würde sagen, hier sind die Bedingungen gar nicht so schlecht dafür, dass zum Beispiel nochmal über den Kohleausstieg gesprochen wird, dass eine andere Verkehrspolitik gemacht wird, dass über Ernährung anders gesprochen wird. Also das sehe ich durchaus, dass da die Diskussion einfach nochmal neu belebt wird. Und das machen Proteste ja in den meisten Fällen einfach, dass sie die Wahrnehmung verändern, dass sie den Blick verändern auf die Welt und Prioritäten anders setzen.
Und auch wenn nun nicht jeden Tag 20.000 Menschen in Berlin auf die Straße gehen können, kann diese Ausdrucksform der politischen Unzufriedenheit auch in kleinerem Rahmen weiter brodeln. Das öffentliche Bild einer Demo ist ja nur eine Momentaufnahme.
Proteste ist das, was wir an der Oberfläche sehen können. Aber die Leute, die bei den Protesten sind, die gehen ja als andere Menschen nach Hause, um das mal groß zu formulieren. Das heißt, die nehmen die Energie von diesen Protesten mit und die wandeln ihr Engagement, wenn die Proteste irgendwann mal weniger werden, in andere Formen um. Insofern kann man sich eben nicht immer nur danach orientieren, ob jetzt bei den Protesten mehr Leute oder weniger Leute gewesen sind, sondern die Frage ist, was passiert eigentlich dahinter?
Egal ob 10 Jahre alt oder 24, für die meisten ist klar, wenn das hier keine Eintagsfliege sein soll, dann...
Man muss ja auch hartnäckig sein, sozusagen.
Ich glaube, es muss über einen Schülerstreik hinausgehen. Es fühlen sich, glaube ich, viele Leute nicht angesprochen davon. Das muss sich ändern.
Magdalena Bienert über die Fridays for Future-Bewegung und wann diese Bewegung auch die Politik beeinflussen kann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ey Leute, wie wär's? Einfach mal Nein sagen zu allem, egal zu was. Willst du aufstehen? Nö. Willst du liegen bleiben? Nö. Willst du duschen? Nö. Willst du stinken? Nö. Willst du schlafen? Nö. Willst du wach bleiben? Nö. Willst du Brexit mit Deal? Nö. Willst du Brexit ohne Deal? Nö. Mann, ey. Was für eine Woche, oder? Also, da kann man nicht nur die Lust, sondern zwischendurch auch einfach mal die Stimme verlieren.
The time has come to deliver on the instruction we were given.
Theresa May, die britische Premierministerin, ganz schön angeschlagen, mental vielleicht auch etwas, auf jeden Fall von der Stimme. Unser Korrespondent Ralf Günther war die ganze Woche für uns in London unterwegs und fasst jetzt nochmal für uns den Stand beim Brexit zusammen. Ralf, was waren denn die wichtigsten Entscheidungen in dieser Woche?
Da konnte man schon den Überblick verlieren. Ne? Es gab eine Menge Motions, also Anträge, und Amendments, also Änderungsanträge oder Ergänzungen. Und drei waren wirklich entscheidend diese Woche. Erstens am Dienstagabend die Frage, wird das Parlament vielleicht doch noch dem von Theresa May ausgehandelten EU-Austrittsvertrag zustimmen oder nicht? Sie ist ja in der Nacht von Montag auf Dienstag noch mit ein paar Verbesserungen aus Straßburg zurückgekommen. Zugeständnisse der EU wegen der Backstop-Lösung. Hat alles nicht ausgereicht, das wissen wir. Der Deal wurde wieder abgeschmettert, zum zweiten Mal innerhalb von 2 Monaten. Also absolute Niederlage für May. Dann Mittwochabend, die zweite wichtige Abstimmung. Erlaubt das Parlament einen Brexit ohne Vertrag? May wollte ja einen No-Deal-Brexit zum 29. März ausschließen. Das Parlament ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat ganz knapp entschieden, einen No-Deal-Brexit soll es in gar keinem Fall geben. Also wieder eine Schlappe für May, die so weit gar nicht gehen wollte. Und dann gestern die dritte Entscheidung im Parlament, die wichtig war. Die Abgeordneten, die haben dafür gestimmt, dass sie eine Verschiebung des Brexit-Datums anstreben, also bei der EU, um eine Verlängerung der Artikel 50 Zwei-Jahresfrist bitten. Das ist die konsequente Folge aus den beiden Abstimmungsergebnissen aus den Tagen davor.
Ralf, du warst ja jetzt auch in den letzten Tagen viel unterwegs in London. Du hast mit einigen Leuten sprechen können. Wie hast du so die Stimmung erlebt in London?
Genervt bis angespannt. Also viele sind echt genervt von den ewigen Brexit-Diskussionen. So wie Shane, den habe ich gar nicht in London getroffen, sondern auf dem Land. Ich bin mal rausgefahren nach Somerset.
I initially voted to stay, but I think if they had a new vote, I'd probably vote to leave. I don't know, it's just divided the country so much.
Du merkst, die Menschen sprechen etwas anders auf dem Land. Also er hat mal für Remain gestimmt und würde jetzt gerne lieber raus aus der EU. Und er sagt, das ganze Land sei so gespalten jetzt. Dann gibt es die begeisterten Remainer wie Ian, den habe ich in Shoreditch in Ost-London kennengelernt. Und er sagt, raus aus der EU ist totaler Quatsch und es ist dazu noch unfassbar kompliziert. Das ist im Prinzip so, als hätte man jahrelang zusammen Lego gespielt, ein riesiges Gebäude zusammen aufgebaut und jetzt will einer nicht mehr dabei sein und will seine Steine zurück.
This is something a kid came up with, but it's a beautiful analogy. It's more like you have been building Lego with your classmates for the last 10 years and then one of you leaves and wants their bricks. the yellow ones.
Und dann spürt man wirklich auch die Anspannung. Gestern Abend war ich ja für euch, für das Deutschlandfunk Nova Update am Westminster Palace, dem Parlamentsgebäude. Und da habe ich diesen Streit zwischen Brexiteers und Remainern mitbekommen.
You think we're fascists, don't you?
Yes, you guys think we're racist.
You think we're racist, don't you? You think we're stupid, don't you? You think we're...
Also die Brexiteers, sie fühlen sich als Opfer, als würden sie immer als Rassisten eingeordnet werden, nur weil sie für den Ausstieg aus der EU sind. Du merkst, also das geht den Menschen wirklich sehr nah. Viele haben sich eben nie als EUler gefühlt und die sehen jetzt die Chancen, rauszukommen aus der EU, mehr und mehr schwinden und sind deswegen emotional dabei.
Ja, ziemlich angefasst, würde ich auch sagen. Sind natürlich auch harte Vorwürfe, ne? Also ihr bezeichnet uns oder ihr seht uns als Rassisten, das ist dann natürlich schon krass. Wie geht's denn jetzt weiter eigentlich? Also ich meine, jetzt haben die für diese Verlängerung gestimmt, also nicht 29.03. Austrittsdatum, sondern später.
Nächsten Mittwoch, wenn denn John Bercow, der Mr. Speaker im Parlament, der mit dem Order, wenn der es zulässt, dann wird ein drittes Mal über Theresa Mays Deal tatsächlich abgestimmt. Und jetzt werden Stimmen eingesammelt bis dahin. 75 mehr braucht die Regierung, um den Deal durchzubekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass hinter den Kulissen momentan viele Zugeständnisse gemacht werden. Es heißt, dass Theresa May den Hardliner Brexiteers bei den Konservativen, also in der eigenen Partei, das Angebot macht, passt auf, Leute. Ihr stimmt jetzt für meinen Deal und dann, wenn er durch ist, dann trete ich vom Premierministerinnenposten zurück und einer von euch macht weiter. Es kann also durchaus sein, dass nächste Woche dieser Deal durchgeht.
Durchgeht, aber dann eben eventuell Theresa May nicht mehr da ist, wo sie bis jetzt gewesen ist, nämlich auf dem Premierministerposten in Großbritannien. Ralf, vielen, vielen Dank für dich, dass du da so fleißig unterwegs warst. Sehr interessante Eindrücke von dir in dieser Woche aus London. Was in dieser Woche alles los gewesen ist in Sachen Brexit, hat uns unser London-Korrespondent Ralf Günther nochmal zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova Update.
Bei dieser Geschichte, die jetzt kommt, ja, da geht es wirklich um Leben und um Tod und um eine Jeans, um eine blaue Jeans, die am Ende ein Leben rettet. Arne Murke, der ist 30 Jahre alt, der kommt aus Oldenburg, das liegt in Niedersachsen und der ist vor 10 Tagen auf einem kleinen Segelboot unterwegs gewesen und zwar zusammen mit seinem Bruder vor der Küste von Neuseeland. So. Dann ist ein Sturm aufgekommen und der Arne ist richtig über Bord gerissen worden und ist stundenlang alleine auf offener See rumgetrieben. Und gerettet hat er sich mit seiner Jeans, mit der er sich ja im Endeffekt wirklich durch einen besonderen Trick über Wasser gehalten hat. Johannes Doppelt, unser Reporter, hat sich mit Arne Murke darüber unterhalten, heute wirklich über diese unglaubliche Überlebensgeschichte. Also Johannes, wie ist das denn eigentlich genau passiert, dass er überhaupt im Meer gelandet ist? Warum ist er über Bord gegangen?
Also er war mit seinem Bruder auf dem Weg von Neuseeland nach Brasilien mit diesem Segelboot und das Wetter sollte eigentlich ganz gut werden an dem Tag, aber dann kam doch stärkerer Wind auf, als die beiden erwartet hatten. Die Wellen wurden dann auch entsprechend höher und höher und einer dieser großen Wellen hat das Boot dann getroffen und das große Segel und der sogenannte Baum, das ist diese dicke Stange unter dem Segel, die sind dann plötzlich auf die andere Seite geschwungen und Arne war blöderweise verbunden mit dem Segel über ein Seil.
Das Seil hatte sich wohl dann irgendwie halt bei mir um den Arm gewickelt ein bisschen und der Baum ist zur Seite geschwungen und das Seil ist halt an dem Baum befestigt.
Ja, und so ist er dann mit dem Segel mitgeschleudert worden und ist im Wasser gelandet.
Und sein Bruder konnte ihn da auch nicht wieder rausholen?
Das hat er versucht, also er hat ihm so eine Art Rettungsring dann zugeworfen, aber das Boot war bei dem Wind einfach ziemlich schnell unterwegs und deswegen war dann ganz schnell viel Abstand zwischen den beiden und Arne konnte den Rettungsring entsprechend nicht mehr erreichen. Arnes Bruder hat dann den Motor dieses Segelboots angeschmissen, um dann zurückzufahren und er war auch schon so bis auf 10 Meter rangekommen, sagt Arne. Und ausgerechnet in diesem Moment ist der Motor dann kaputt gegangen.
Oh,
also der ist ausgefallen und dann sind die beiden ja entsprechend wieder immer weiter auseinandergetrieben.
Auch bei dem Seegang verschwindet man halt, ich bin ja halt nur ein kleiner Kopf quasi, der noch aus dem Wasser guckt, verschwindet man sofort zwischen den ganzen Wellenbergen und er hat dann halt keine Chance mehr gehabt, mich dann noch wiederzufinden.
Ja, und dann war Arne irgendwann ganz allein bei hohen Wellen mitten im Ozean.
Ich habe quasi wirklich mein Leben nochmal in Gedanken durchgespielt und habe ja echt nicht mehr wirklich große Chancen ausgerechnet. Ich habe immer aber gedacht, du wirst halt alles versuchen, um möglichst lange über Wasser zu bleiben und halt vielleicht irgendwann gerettet zu werden. Aber wirklich große Chancen habe ich mir da nicht ausgerechnet, ehrlich gesagt.
Das klingt so, als wenn der Arne da eigentlich auch schon fast so abgeschlossen hätte mit seinem Leben, ne? Wie hat das denn dann geschafft, sich über Wasser zu halten?
Ja, dann kam eben seine Jeans ins Spiel, die er anhatte. Er hatte nämlich mal davon gehört, dass man eine Jeans oder eine Hose tatsächlich zu einer Rettungsweste umbauen kann. Er hat die Hose dann erstmal ausgezogen im Wasser. Das ging auch noch ganz gut, weil ihm die Jeans eine Nummer zu groß war, hat er mir erzählt. Also mit einer Skinny Jeans wäre das wohl schwieriger geworden, sagt er. Dann hat er die beiden Hosenbeine jeweils zugeknotet, also jedes Bein zugeknotet, sodass die Hose dann an der einen Seite eben komplett verschlossen war. Und dann hat er die Hose gewissermaßen aufgepumpt.
Ich habe halt die Jeans dann quasi über den Kopf gehalten und einfach nur mit Schwung von oben nach unten unter Wasser gedrückt und halt die Luft, die dann ja quasi da drin ist bei der Bewegung, blieb dann halt auch in der Hose und ich habe sie dann quasi zwischen die Oberschenkel geklemmt, also meine Beine über Kreuz gehalten.
Ja, und die beiden mit Luft befüllten Hosenbeine hat er dann unter sein T-Shirt geklemmt und so hat ihm das Ganze dann tatsächlich ordentlich Auftrieb verschafft.
Okay, der hat sich im Endeffekt selbst eine Rettungsweste gebaut.
Genau.
So ganz grob, ja. Okay, wie lange ist er dann da rumgetrieben im offenen Meer?
Ungefähr 3,5 Stunden, sagt er. Irgendwann hat er dann so ein Helikoptergeräusch gehört und dann den Hubschrauber auch gesehen. Sein Bruder hatte nämlich in der Zwischenzeit über Funk Hilfe gerufen. Aber das Krasse ist, dieser Hubschrauber war 2-mal schon ganz in der Nähe über ihm und trotzdem haben ihn die Rettungskräfte nicht gesehen. Also die haben dann erstmal woanders weitergesucht, sind wieder weggeflogen. Und erst beim 3. Mal haben sie Arne dann tatsächlich gesehen und gefunden und rausgefischt. Später haben ihm die Retter gesagt, dass dieser 3. Flug auch wohl der letzte Rettungsversuch war in diesem Bereich, in dem Arne rumgetrieben war.
Das war wirklich meine letzte Chance. Als hätten die mich da dann nicht erkannt, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch da draußen am Rumtreiben. Ja.
Ja, er wurde dann in ein Krankenhaus gebracht und dort wegen Unterkühlung behandelt, aber konnte am nächsten Tag wieder entlassen werden.
Aber man muss das auch nochmal sagen, es ist wirklich sauschwierig, wenn das richtige Wellen sind.
Ja.
Man sieht es einfach nicht. Ne?
Ja,
also du
stimmt,
denkst,
ja.
Du siehst den Hubschrauber, die müssen doch auch mich sehen, aber es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Was macht denn der jetzt eigentlich mit der Jeans, die ihm das Leben gerettet hat?
Ja, ich dachte ja, er hängt die jetzt vielleicht irgendwo an die Wand oder so, ne? Vielleicht sogar einen kleinen Rahmen drum, aber das geht jetzt leider gar nicht mehr.
Oh, die Jeans wurden mir schon geklaut.
Oh,
ich war hier dann erstmal danach in dem Hotel, hatte die Jeans draußen zum Trocknen aufgehangen und dann ist sie auch leider abhanden gekommen.
Übel, oder? Ich meine, wer klaut so eine Jeans?
Ja, ich meine, gut, derjenige, der die geklaut hat, wusste natürlich nicht, welche Heldenleistung
das
diese
stimmt.
Jeans schon hinter sich gebracht hat. Aber trotzdem, oh Mann, und dann ausgerechnet noch die Rettungsjeans. Also, Arne Murke ist beim Segeln vor der neuseeländischen Küste über Bord gegangen. Und seine Jeans hat ihm im Endeffekt das Leben gerettet. Er hat sich daraus eine Art Rettungsweste gebaut. Johannes Döbbelt hatte die ganze Geschichte für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bundesinnenminister Horst Seehofer sorgt mal wieder für Aufregung. Es geht um einen neuen Vorschlag. Seehofer will nämlich, dass auch der Verfassungsschutz demnächst Online-Durchsuchungen machen darf. Also so, wie die Polizei das eben auch schon macht. Ronald Menn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau schlägt der Innenminister denn jetzt vor?
Ja, es geht in der Tat um so eine Lizenz zum Hacken, wenn du so willst, für den Inlandsgeheimdienst. So steht es in einem Entwurf für ein Gesetz mit dem schönen Namen Gesetz zur Modernisierung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und konkret geht es also darum, dass die Geheimdienstler in Zukunft sich zum Beispiel in deinen Computer oder in dein Smartphone oder vielleicht auch in andere Geräte, deine Alexa zum Beispiel, hacken und dann alle Daten, Fotos, Kontakte und Programme durchsuchen oder aber eine Schnüffelsoftware installieren. Also Stichwort Staatstrojaner und dann einfach mitlesen oder mithören, was du so im Netz treibst, mit wem du chattest und so weiter. Und dank dieser Software spielt es dann auch gar keine Rolle, ob du irgendeine App zum Verschlüsseln nutzt. Die Daten werden nämlich direkt am Gerät abgegriffen. Man kann also das Gleiche sehen, was du auch siehst.
Warum möchte das Innenministerium das können? Also warum will Seehofer das?
Also er sagt, der Verfassungsschutz muss das können, um mutmaßliche Extremisten noch besser ausspähen zu können. Da kann der deutsche Geheimdienst nämlich anscheinend oft nicht mit anderen Geheimdiensten mithalten. So sehen es die Befürworter des Gesetzes jedenfalls. Die sagen nämlich, Hinweise zum Beispiel auf islamistische Terrorverdächtige, die bekommt der Verfassungsschutz oft zuerst aus dem Ausland. Russland. Also zum Beispiel, wenn sich jemand im Netz mit Bombenbasteln beschäftigt, wie man Sprengstoff herstellt oder aber, auch das ist ja schon vorgekommen, wenn jemand kurz vor einer geplanten Tat noch mit jemand anderem chattet, mit möglichen Hintermännern zum Beispiel, und dass die Infos dann aus dem Ausland kommen, das muss sich ändern, meint der Innenminister. An diese Infos soll auch der deutsche Geheimdienst von selbst kommen, um eben nicht mehr auf andere angewiesen zu sein.
Was heißt das denn? Wir passen dann unseren Verfassungsschutz einfach den Geheimdiensten anderer Länder an? Oder wie soll man das verstehen?
Naja, die Befürworter argumentieren ein bisschen anders. Die sagen, die Befugnisse werden im Grunde gar nicht ausgeweitet, sondern kriegen quasi nur ein Update. Mit diesem Gesetz würde der Geheimdienst nur wieder auf den Stand gebracht, auf dem er vor der Erfindung von Internet und Mobilfunk schon war. Denn damals reichte es ja, wenn er Festnetztelefone abhören konnte.
Nur, dass bei Smartphones und Computern ja noch jede Menge mehr Daten zusammenkommen. Was sagen denn Datenschützer zu diesem Gesetzesvorschlag?
Naja, die kritisieren den Gesetzentwurf genauso wie die Opposition. Die Befürchtung ist nämlich, dass der Geheimdienst regen Gebrauch von diesen neuen Möglichkeiten machen wird. Die sehen also die Privatsphäre von uns Bürgern in Gefahr. Das hat auch zu tun mit dem Auftrag des Verfassungsschutzes. Der soll sich ja um die Gefahrenabwehr kümmern. Und das bedeutet, dass man demjenigen, dessen Computer man hacken möchte, gar keine konkrete Straftat erst zur Last legen muss, im Gegensatz zur Polizei. Und die Geheimdienste, die brauchen, anders als eben Polizeiermittler, auch gar keine richterliche Genehmigung für die Überwachung. Und es gibt natürlich auch die generelle Kritik an Online-Durchsuchungen und diesen Trojaner-Einsätzen, gegen die ja übrigens auch Verfassungsklagen laufen. Aber abgesehen davon, das Grundproblem ist eben, dass du für den Einsatz Sicherheitslücken in Soft- und Hardware brauchst. Und Kritiker befürchten, dass solche Lücken in Zukunft eben bewusst offen gehalten werden, als Hintertür sozusagen. Und das Problem ist nur, diese Sicherheitslücken, die können auch von anderen genutzt werden, um Netzwerke zu hacken, Daten abzugreifen oder auch einfach alles zu löschen.
Auch der Verfassungsschutz soll die Erlaubnis für Online-Durchsuchungen bekommen. Für den Antiterrorkampf sagen die einen, unkontrolliertes Datenschnüffeln sagen die anders. In anderen Infos dazu von Ronald Mann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.